Ja, willkommen, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer. Guten Abend an dich, Rüdiger. Und insbesondere guten Abend an unseren besonderen Gast heute in unserer 17. Folge Coronomics. Tobias Just von der Uni Regensburg, der dort einen Lehrstuhl für Immobilienwirtschaft inne hat. Und damit ist eigentlich auch schon das Thema unseres heutigen Podcasts angekündigt. Es geht nämlich darum, welche Auswirkungen hat die Corona-Krise auf Immobilien, auf Häuserpreise, Mieten etc. Und ja, ich bin mal ganz gespannt darauf, was wir da heute alles lernen werden. Also, willkommen zu unserem 17. Podcast.
Ja, hallo auch von mir. Denn vielleicht soll man noch dazu sagen, Immobilienwirtschaft war ja vorher auch ein Riesenthema. Jetzt wollen wir natürlich, sind wir natürlich neugierig, was die Experten denken, dass what if anything sozusagen die Corona-Krise macht mit den Fragen, die wir schon auch vorher hatten oder welche neuen Fragen es gibt. Von daher, ja, ganz herzlichen Dank, Tobias Just, dass du mitmachst.
Ja, vielen Dank für die tolle Einladung. Fühle mich geehrt und geschmeichelt, dass ich hier auch meinen Senf dazugeben kann. Letztendlich die Entwicklung, die wir jetzt aktuell auf den Immobilienmärkten sehen, ist gerade heute günstig, weil heute kam ein neuer Frühindikator für die Immobilienbranche, der Deutsche Hypo-Index. Da werden Immobilienprofessionals gefragt und auch ein paar Akademiker. Also ich mache da auch mit. Und der ist so scharf nach unten gegangen im April jetzt wie noch nie zuvor. Also der ist zwar in der Finanzkrise über längeren Zeitraum nach unten gerutscht, aber so schnell und so abrupt wie dieses Mal in einem Monat, das hatten wir noch nicht. Und es geht über alle Assetklassen. Also es geht über Büro, es geht über Wohnen, es geht über Einzelhandel, Logistik ein bisschen weniger und natürlich ganz massiv bei Hotel. Deswegen ist die Vermutung naheliegend. Das spiegelt sich auch mit dem, was ich bisher so versucht habe zu analysieren, dass die aktuelle Situation nicht so ist wie die Krisenkaskade, die wir in den letzten 10 Jahren hatten, die eigentlich alle günstig waren für die deutsche Immobilienwirtschaft. Also egal, ob das Staatsschuldenkrise war, ob das Griechenlandkrise war, ob das Flüchtlingssituation war, alles das zahlte eigentlich positiv für die Immobilienmärkte ein, also für die vor allem Investoren. Und das scheint dieses Mal nicht zu gelten. Und
Kannst du noch mal
deswegen
genau sagen für die Zuhörer oder auch für mich, weil ich den Index nicht kenne, was da genau gefragt wird? Sind das Preise, Preiserwartungen? Ja.
ja, das ist eine Mischung aus. Da wird abgefragt, was sind die Erwartungen hinsichtlich der Mietentwicklung, der Preisentwicklung. Das ist sozusagen so eine Art Sentiment-Indikator, der
Okay.
abgefragt wird. Da wird auch abgefragt, wie die Beschäftigungslage der Unternehmen ist.
Okay.
Das fließt dann dort rein. Und dann natürlich auch, was ist die Erwartung für die nächsten 6 Monate? Werdet ihr in den einzelnen Segmenten eher höhere Mieten oder eher höhere Verkaufspreise erwarten? Und dieser Index ging bis auf Logistik, das hat sich einigermaßen stabil gehalten, für alle Assetklassen inklusive Wohnen, deutlich nach unten. Und das nährt eben die Vermutung, die ich auch für nachvollziehbar halte, dass diese aktuelle Situation eine viel massivere Schocksituation darstellt als das, was wir in den letzten Jahren hatten, was eigentlich für die Immobilienbranche einen relativ günstigen Cocktail bedeutete, ne? Also wir hatten deutlich sinkende Arbeitslosenzahlen, steigende Einkommen, geringe Bautätigkeit, wir hatten eine starke Zuwanderung, vor allem in die Ballungszentren und wir hatten keine Zinsen. Eigentlich schöne Situation kann sich so ein Immobilienmarktakteur gar nicht saufen. Also von daher waren die letzten 10 Jahre das perfekte Marktumfeld für Immobilienmarktakteure. Und das hat sich eben geändert, das ist vorbei. Die Arbeitsmarktsituation hat sich dramatisch verschlechtert, die Einkommenserwartungen haben sich deutlich verschlechtert. Wir haben die Märkte abgeschottet, es gibt weniger Zuwanderung und auch nach vorne schauen, das wäre, was wir mit Sicherheit diskutieren müssen, ist Zuwanderung sicherlich schwieriger in die Städte zu diskutieren als zurückblickend. Das Einzige, was halbwegs verlässlich ist, ist der Zins.
Kann ich mal da fragen, das liest man ja, habe ich irgendwo auf Twitter gelesen. Und wenn das jetzt schon zu speziell ist, und dann können wir da gerne auch später drüber reden. Aber ich habe irgendwo mal gelesen, dass zum Teil der Wohnungsmarkt sich auch deshalb entspannt, weil im Grunde genommen das Geschäftsmodell von Airbnb und also und ähnliche Geschäftsmodelle, also Wohnungen, die nur gehalten werden, um sozusagen Airbnb zu betreiben, dass das sozusagen schlagartig weg ist, weil halt keiner mehr in fremden Wohnungen übernachten will. Reisen geht ja auch nicht und dass das vielleicht sogar dauerhaft der Fall ist, weil Leute skeptischer werden. Ist das nur die übliche Airbnb-Shelter oder würdest du sagen, aus deiner Einschätzung, da könnte was dran sein?
Also für Dublin gibt es da tatsächlich relativ klare Befunde, dass das einen Marktimpact hat. Da ist der Anteil der Airbnb-Wohnungen einfach in der Innenstadt sehr hoch. Wir haben das für Berlin vor ein paar Jahren mal analysiert, ob das, wie groß, und das wäre ja die Frage, die da implizit im Raum steht, wie groß sozusagen der Missbrauchsanteil sein könnte, was eine gewerbliche Nutzung dahinter liegt. Und kam zum Ergebnis, es ist nennenswert, aber der Preisimpact ließ sich noch nicht richtig messen. Gibt es unterschiedliche Studien, die zu diesem Effekt in der Vergangenheit aufgelegt wurden, die kamen zu gemischten Ergebnissen. Und das hielt ich auch für Berlin, ist ja mit Abstand die größte Airbnb-Hochburg in Deutschland, für am ehesten gerechtfertigt, aber dann nur auf der Quartiersebene. Also das ist Berlin-Mitte, Prenzlauer Berg, vielleicht Friedrichshain. Da gibt es einzelne Quartiere, Straßenzüge, dann ließe sich das am ehesten nachvollziehen. Für den Markt insgesamt wird das keine Rolle spielen. Also der Airbnb ist insgesamt für Berlin selbst zu unbedeutend als Marktsegment. Das wird nicht die Märkte sozusagen beruhigen allein. Aber die Summe der einzelnen Faktoren, die jetzt zusammenkommen, also Airbnb als Faktor, aber vor allem die nicht stattfindende Zuwanderung. Nicht? Also wenn wir keine Unternehmen haben, die neue Jobs anbieten, dann haben wir die typischen zwei Zuwanderungssegmente in die Städte der letzten Jahre. Das waren junge Leute aus dem Inland und aus dem Ausland. Mhm. Und diese beiden Zuwanderungssegmente, die fallen jetzt weg. Die Ausländer dürfen nicht rein und die Inländer kriegen im Moment ein schlechteres Arbeitsmarktumfeld. Und dementsprechend ist kurzfristig dieser Nachfrageimpuls für die Wohnungsmärkte in den Kernzentren ebenfalls belastet.
Und auch das wird gemacht. Wie wichtig sind denn so kurzfristige Impulse für den Wohnungsmarkt? Ich hätte gedacht, da bewegen sich Preise relativ langsam, da bewegt sich Angebot relativ langsam.
Ja, das wäre auch meine Frage gewesen, weil, also ist klar, dass jetzt kurzfristig, weil ja vermutlich, wie du ja auch schon geschildert hast, wir kamen ja aus einer Boomphase, auch wo dann gebaut wurde, und, also aufgrund der hohen Renditen ja vermutlich Bautätigkeit nach wie vor stattgefunden hat. Und das ja wohl mit Erwartungen, dass es irgendwie so weitergeht. Ne? Also das würde man jetzt kurzfristig nicht massive Leerstände erwarten und also eine totale Entspannung dann auf dem Wohnungsmarkt sehen.
Also da habt ihr natürlich völlig recht. Also müssen wir trennen zwischen der Nutzungsseite und der Investmentseite. Die Nutzungsseite, die ist, da haben wir dieselben Knappheitsrelationen, die wir vorher auch hatten. Also wir haben weiterhin in den Ballungsräumen, auch wenn die Zuwanderung erstmal schwächer ausfällt, natürlich Knappheit. Und das wird sich auch nicht in den nächsten Quartalen oder Jahren einfach aufgeben, weil Wohnung ist einfach so ein elementares Gut, das wird nicht subsidiert. Das andere ist aber sozusagen auf der Investmentseite, weil da gibt es ja zwei unterschiedliche Investoren. Die Privaten, die das möglicherweise sozusagen für die eigene Kapitalanlage oder auch Nutzung nachfragen. Da werden wir mit Sicherheit eine Beruhigung haben. Die wird auch einige Zeit dauern, weil die Erwartungshaltung sich massiv verschoben hat. Nicht? Also die Arbeitsmarktsituation hat sich verändert und das wird mit Sicherheit einige Quartale nach vorne strahlen, im Sinne von, wie sicher empfinde ich mein Arbeitsmarktumfeld, dass ich auch ein Haus kaufen werde. Mhm. Das ist mit Sicherheit nicht nach zwei Monaten vorbei und wir sagen alle, ach ja, Mensch, war das eine merkwürdige Situation. Jetzt fange ich auch ein Haus zu kaufen. Mhm. Sondern diese Unsicherheit, die bleibt. Wahrscheinlich einige Zeit. Der zweite Teil, der jetzt schon wahrscheinlich relativ kurzfristig auf Preise wirkt, sind ja letztendlich die Grenzkäufe auf den meisten Kernmärkten. Das sind ja nicht private, sondern die Grenzkäufer sind institutionelle. Und das sind die, die die höchsten Preise zahlen können. Und die sind üblicherweise relativ schnell bei illiquiden Assets raus. Und deswegen ist wahrscheinlich, dass es tatsächlich einen relativ schnellen Preiseffekt geben kann. Nicht in typischen Privatkäufersituationen, aber im institutionellen Geschäft schon.
Mhm. Gibt es da dann möglicherweise oder beobachtest du schon Unterschiede oder sollte man, wenn man drauf schaut, den Unterschied zwischen gewerblichen Immobilien und Wohnimmobilien berücksichtigen oder ist das alles sozusagen gleich schlecht?
Nee, absolut wichtiger Punkt. Wohnen ist etwas, was dauerhaft in Berlin, Hamburg, Frankfurt, Bamberg, Regensburg nachgefragt sein wird. Ne? Das wird die Bauseite auch nicht so schnell produzieren können, dass da massive Leerstände entstehen. Das heißt, da haben wir so eine Art Floor, der eingezogen ist, der meiner Ansicht nach nach einer möglicherweise Schocksituation auch sich wieder normalisieren wird. Bei Gewerbe und ebenfalls Differenzierung. Und da sehen wir auch aktuell heftigere Beruhigung, weil Gewerbe kann sich viel schneller normalisieren. Weil wir hatten das gar nicht mal in der Finanzkrise, sondern in der Dotcom-Krise gesehen, dass da, sobald Arbeitsplätze abgebaut wurden, die Unternehmen angefangen haben, ihre eigenen entstandenen Leerstände unterzuvermieten. Und so haben die sozusagen einen Markt im Markt geschaffen, der gar nicht mal über den klassischen Markt ging. Das geht natürlich viel schneller als auf dem Wohnungsmarkt. Und deswegen können solche Gewerbeimmobilienmärkte viel schneller selbst auf der Nutzungsseite reagieren. Und das kann im Büro passieren. Bei Retail findet es ja schon statt. Mhm, und vor allem, ja, was an dieser Krise meiner Ansicht nach so erschreckend ist für die Immobilienseite, ist, dass Nutzungen betroffen sind, die jahrelang als die Stabilisierer in einem Portfolio galten. Nicht? Also Events, Gastronomie, sehr gute Einzelhandelslagen und selbst sowas wie Hotellerie war in den letzten Jahren beliebt. Das Pflegeimmobiliensegment, was für einige Investoren sicherlich eine Nische, aber trotzdem etwas war, was man über die Demografieargumentation nach vorne sehr lange hat für plausibel halten können. Da hat man gesagt, die Regulierung ist ein Risiko, aber natürlich nicht, dass eine Pandemie gerade das Pflegesegment belasten.
Also nach dem Motto, die Leute werden älter, die brauchen Pflege, ja, und das ist eine sichere Bank sozusagen. Das war die Denke.
Genau. Und die war vorher auch nicht so richtig, aber die ist natürlich jetzt deutlich mehr in Frage gestellt, wenn die aktuelle Pandemie ja gerade diese Nutzergruppe zu der größten Risikogruppe macht.
Okay, also du würdest sehen, wenn jetzt sich tatsächlich die Pandemie nicht eindämmen lässt und entsprechend ein hoher Anteil Alter verstirbt. Ist das Szenario, was dir da im Kopf?
Ja, wir haben ja jetzt schon erste Pflegeheime, wo wir solche Situationen haben, wo wir einfach, wenn sobald das Virus erstmal in dem Pflegeheim ist, dann ist die Sterberate sehr ruckartig sehr hoch. Und das ist nicht nur kurzfristig ein Problem, sondern kann natürlich dann auch mittelfristig ein Problem werden, wenn es den Betreiber in eine Krise stürzt. Häufig sind bei Pflegeheimen die Betreiber des Objektes sehr regionale Player. Das heißt, wenn ich ein Investor bin, habe in dieses Pflegeheim investiert, hänge mit an dem Objekt, hänge an den Nutzern und ich hänge an dem Betreiber. Wenn der Betreiber jetzt durch die Konstellation ein Problem bekommen hat, dann habe ich als Investor möglicherweise, bis ich einen neuen Betreiber gefunden habe, ebenfalls ein Problem.
Ja, und könnte es nicht auch sein, dass Leute einfach, dass es vielleicht Substitution mehr in häusliche Pflege gibt, dass die Leute einfach sagen, ich schicke die Oma nicht mehr nicht ins Pflegeheim, wer weiß, was da alles für Keime rumtanzen, ja?
Also könnte ich mir auch vorstellen. Das kann auch in die andere Richtung gehen. Die Länder, die mehr häusliche Pflege haben und weniger so in Heimen organisierte Pflege, die haben ja viel höhere Sterblichkeitszahlen jetzt zuletzt gehabt. Also das wird man sich halt, wie das mittelfristig ist, ich
glaube. Gut, aber da hat man irgendwie das Gefühl, man kann es selber kontrollieren. Also man, das ist zum Teil der Anfangseffekt gewesen, weil man es halt nicht wusste. Das nächste Mal weiß man es. Da würde man eben in der Lage sein, schneller oder glaubt man es zu wissen, schneller dann zurückzufahren, auf sich selbst zu sozusagen in der Familie, so um die Familie dann einen Schutzschirm rumlegen, including die Oma, was halt im Pflegeheim hat man darüber keine Macht. Also es ist nicht klar, in welche Richtung.
Aber ich glaube, jetzt gehen wir in zwar eine spannende, interessante Richtung, genau, aber doch einen sehr speziellen Teilmarkt.
Genau,
ich glaube,
genau.
Wir sollten sozusagen beim Bigger Picture bleiben.
Du hattest ja noch andere Punkte, Tobias, genau, ja.
Ja, also ein zweiter wichtiger Punkt neben der ganzen Diskussion um die Nutzungsseite ist sicherlich, dass wir uns im Moment von der Bauseite verzögern durch zwei Effekte. Das eine ist das Angebot von Bauarbeitskräften, die aus dem Ausland kommen, die im Moment nicht oder verzögert kommen können. Okay. Das heißt, das, was wir in den letzten Jahren ja gebaut hatten, waren ja Baufertigstellungen, die den Mietmarkt in den Ballungszentren entspannen mussten. Nicht? Und diese Objekte, die hatten vorher schon händeringende Probleme, Bauarbeitskräfte zu bekommen, Facharbeitskräfte zu bekommen. Und das ist jetzt noch schwieriger geworden.
Darf ich mal fragen, wie ist das eigentlich, wie sind eigentlich die Auflagen in dem Bereich? Also dürfen Bauarbeiten weiterhin stattfinden? Also ich sehe, wenn ich durch ein Aber fahre, was selten genug ist in diesen Tagen, also Straßenbau findet statt. Und ich meine, die Leute haben eh Masken an und die sind eh meistens mit ihren Maschinchen natürlich relativ auch physically distanced. Wie ist das eigentlich in Deutschland? Ich weiß darüber gar nichts, ehrlich gesagt.
Nee, darf natürlich stattfinden. Ist ja sozusagen Tätigkeit nicht in Gruppe und überwiegend draußen. Mhm. Es darf sogar in kleinen Gruppen Innenausbauten gemacht werden. Okay. Aber es scheitert natürlich, wenn ein Bautrupp aus Rumänien, Polen Klar. oder auch immer gar nicht erst reinkommt. Da kann ich sozusagen noch so viele Auflagen aufgeben. Wenn die Leute nicht reinkommen, dann ein zweiter Punkt, der belastend nach vorne schauend kommt, ist die Finanzierungsseite. Weil natürlich werden jetzt die Banken anfangen, ihre Bestandskunden zu behalten. Die müssen ja mit jedem Bestandskunden verhandeln. Nicht also, das werden die höchstwahrscheinlich stärker tun und auch gründlich tun oder auch wahrscheinlich stabilisieren tun. Nur das schmälert wahrscheinlich deren Potenzial von der Eigenkapitalseite für Neugeschäft. Nicht? Also dementsprechend ist die Möglichkeit der Kreditvergabe für neue Kunden höchstwahrscheinlich von Bankenseite selbst auferlegt kleiner, als sie es noch vor einem Jahr gedacht haben. Und dementsprechend ist von der Projektierungsseite, von der Angebotsseite, sozusagen ja zumindest ein vorher nie gedachter Limitationspunkt dazu gekommen.
Gut, aber du hast gesagt, einerseits haben wir Rückgang der Nachfrage, andererseits haben wir aber auch Rückgang des Angebotes. Was siehst du denn, was eher überwiegen wird, beziehungsweise muss ich da unterscheiden zwischen unterschiedlichen Märkten? Also ich habe dich jetzt so verstanden, dass du tendenziell sagen würdest, im Bereich des Wohnungsbaus wird wahrscheinlich eher dieser Angebotseffekt so über die mittlere Frist überwiegen und im Bereich der gewerblichen Nutzung haben wir eher diesen stärkeren Nachfrageeffekt, sodass wir da unterschiedliche Preisentwicklungen wahrscheinlich sehen werden, oder verstehe ich dich falsch?
Ja, nee, du hast recht. Meine Vermutung wäre, dass wir am Wohnungsmarkt weniger Verspannung merken werden, weil die Nachfrage einfach weniger elastisch ist. Und das Angebot auch vorher nicht ausgereicht hat. Wenn es jetzt sozusagen ein bisschen noch weniger nicht ausreicht, dann wird das einigermaßen vielleicht fehlenden Zuzug halbwegs kompensieren. Aber da wäre meine Vermutung, dass wir weniger Verspannungen nach unten Druck auf den Wohnungsmärkten erleben werden. In einzelnen Segmenten mit Sicherheit. Also ich könnte mir vorstellen, dass es gibt ja so Marktsegmente wie Penthouse-Wohnungen ab 5 Millionen, wo einfach im Moment eine ganze Käuferschicht nicht ins Land kommt. Bei Gewerbeimmobilien gibt es aber höchstwahrscheinlich einfach weniger oder eine höhere Elastizität der Nachfrage. Dass dort einfach Arbeitsangebote, die man potenziellen Mitarbeitern unterbreiten wollte, einfach stundet. Das passiert erstmal nicht mehr. Und dementsprechend würde ich vermuten, dass da der Druck auf die Nachfrage sowohl miet- als auch preisseitig größer ausfällt als bei Wohnen.
Wie denkst du, also das, als Makroökonom denke ich natürlich sozusagen textbooksmäßig, haben wir auch in der letzten Krise, vor allen Dingen in den USA war das ja ein riesen Amplifikator, also sozusagen Verstärker der Krise, dass eben nicht nur Häuserpreise sind ja sozusagen, haben ja zwei Effekte. Von einem makroökonomischen Standpunkt, nämlich einerseits, es vernichtet eben Vermögen, ja, wie bei einer Aktienkrise, Preiskrise auch, aber zusätzlich eben vernichtet es eben auch Kollateral, also Sicherheiten, ja, also für andere, vor allen Dingen bei Gewerbeimmobilien vermute ich ja mal, vielleicht ist es in Deutschland anders, aber jedenfalls in den USA denke ich, das ist es halt die Sicherheiten auch für andere Businesskredite, ja. Die sind eh cash-strapped, brauchen eh Kredite und die sie vielleicht nicht kriegen jetzt, vielleicht kriegen sie die jetzt mehr, weil die Bundesregierung die garantiert, aber wenn das dann persistent ist, könnte das ja dann weiter sozusagen sich durchwühlen, dann auch für Business Investment und das wäre dann übrigens eine tatsächlich, wir haben ja immer hier in diesem Podcast gesagt, also aus vielerlei Gründen müsste die Krise, die ökonomische Krise, könnte eigentlich dann aufhören, sobald die pandemische Krise aufhört. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, das scheint mir ja ein möglicher Fall von Propagation auch zu sein, nämlich dann, dass es dadurch, dass Kollateral vernichtet wird, vielleicht auch zumindest persistent vernichtet wird oder teilvernichtet wird, dass wir das alle möglichen Auswirkungen auf die allgemeine Investitionstätigkeit haben. Denkst du auch darüber nach oder sagst du, okay, das sollen meine makroökonomischen Kollegen machen?
Erstens glaube ich natürlich felsenfest an die Vorteile der Arbeitsteilung, aber natürlich hast du völlig recht. Wir machen einmal im Jahr so eine Abfrage bei den Gewerbeimmobilien finanzierenden Banken. Wie ist deren Geschäftsentwicklung? Was machen die gerade? Wie sind deren Margen? Und da kamen in den letzten Jahren eigentlich zwei wichtige Dinge raus. Erstens, deren Margen waren massiv unter Druck. Der Wettbewerb zwischen den Gewerbeimmobilien finanzierenden Banken war enorm. Was gut ist für die Kunden. Ja. Und der zweite Punkt ist, die sind immer mehr mit den Investoren in risikobehaftete Assets gegangen. Also Projektentwicklung, Nebenlagen, Betreiberimmobilien, also you name it. Teilweise auch ins Ausland, aber vergleichsweise wenig. Jetzt hast du sozusagen den einen Punkt, den du angesprochen hast, mit dem Collateral für andere Kredite. Und der zweite Punkt ist sozusagen, dass die sich aus diesen risikobehafteten Assets wahrscheinlich als erstes sogar noch weiter rausziehen werden. Dann kommt ein dritter Punkt, der für die USA wahrscheinlich sogar wichtiger ist als für Deutschland. Nämlich, wir hatten in der Finanzkrise ja einen massiven Einbruch bei den CMBS, wo die Spreads massiv ausgeweitet wurden. Weil keiner mehr CMBS handeln wollte, weil man nicht die dahinterliegenden Kredite sicher bewerten könnte.
Und jetzt dieses Marktsegment. Für unsere Zuhörer, erklär kurz, was CMBS ist.
CMBS sind Commercial Mortgage Backed Securities, also so eine Art Pfandbrief nur ohne Stabilisierungsnetz. Da konntest du alles Mögliche mit reinpacken. Und das hat ja eigentlich auch seine Bewandtnis. Habe ich überhaupt nichts gegen. Finde ich ein schönes Produkt. Solange die Spreads halt das Risiko abbilden. Und das taten sie halt kurz vor der Finanzkrise nicht mehr. Und das Resultat war dann, nachdem man gemerkt hat, wir können die nicht richtig angemessen bewerten, wurden die nicht mehr gehandelt. Und dann ist dieser Markt dieser Verbriefungen zusammengebrochen in der Finanzkrise und hat sich in den letzten Jahren halbwegs wieder normalisiert. Und man ist wieder in CMBS gegangen. Das ist noch nicht das Volumen wie 2007, aber immerhin ein paar hundert Milliarden Dollar. So, und wenn wir jetzt wieder in so eine Situation kommen, und deswegen ist für mich Amerika ein wichtiger Dominostein, wenn dort sozusagen wieder die Arbeitsmarktrisiken durch die Decke gehen, das deutet sich ja an, dann kann das wieder in die Hypothekarmärkte gehen und dann kann das wieder in die Verbriefungsmärkte gehen und dann verteilt sich das wieder in die Asset-Management-Welt weltweit. Nicht mit derselben Dynamik und zum Glück wurden auch die CMBS ein bisschen genauer angeguckt als in der letzten Krise, aber eben ist das auch, so ähnlich wie Rüdiger gerade gesagt hat, auch ein Wunderpunkt, der üblicherweise nicht genau betrachtet werden kann. Und weil wir in diese CMBS-Strukturen in der Regel nicht so genau hineingucken, ist das für Ökonomen tatsächlich auch meistens so ein zusätzlicher Überraschungspunkt.
Ja, wir sollten nicht mehr überrascht sein nach 2008/2009. Aber es ist klar, dass was ich von dir gelernt habe, ist völlig klar, dass Immobilienmärkte, wir hätten dich eigentlich schon früher einladen sollen, denn Immobilienmärkte, das wissen wir, hätte mir auch klar sein müssen nach der letzten Krise, sind halt unheimliche Propagatoren und Amplifikatoren von Schocks. Und das kann uns auch wieder passieren. Sorry, Christian, ich habe dich unterbrochen.
Ja, also ich fand den Punkt interessant mit den geringen Margen in dem Commercial Real Estate Bereich in Deutschland. Ist denn da aus seiner Sicht, warten da auf die Banken entsprechend hohe Belastungen, die dann... Ja, die deutschen Banken sind jetzt ja nicht unbedingt die gesundesten Banken der Welt.
Ja. Also die haben zum Glück in den letzten Jahren einen deutlichen Gesundungsprozess hinter sich. Aber was ebenfalls sich verbessert hat, über die ganzen Jahre waren die Ratings haben sich verbessert. Alle Strukturen hatten ja keine Ausfälle. Na klar, in der Situation, wo du 10 Jahre lang Boom-Situation für Immobilienmärkte hast, hast du keine Ausfälle. Und jetzt kommt die Corona-Krise und stellt einige von den zuletzt ausgegebenen Krediten natürlich tatsächlich zur Frage. Und das, was auf jeden Fall passieren muss, ist, dass die Banken sozusagen ihre eigene Risikoprämie neu diskutieren müssen. Also ist ein Hotelrisiko angemessen bewertet? Ist ein Handelsrisiko angemessen bewertet worden? Und wenn sie das vorher ohne Pandemiekenntnis sozusagen zu einer geringen Marge gedrängt hat, dann war die Marge eben ohne dieses nicht kalkulierte Pandemierisiko. Und dementsprechend jetzt ex post wahrscheinlich zu niedrig. Mhm. So, und dementsprechend wäre meine Vermutung, dass das Neugeschäft zurückgefahren werden muss, damit man das Bestandsgeschäft stabilisiert bekommt.
Gut, als Makroökonom klingeln da so ein paar Themen natürlich von vor 10 Jahren wieder durch. Da hatte man ja auch nicht richtig gesehen, dass es damals eher als Sunspot-Schock, aber so etwas wie so ein korreliertes Immobilienpreisrisiko gibt. Hier haben wir jetzt einen tatsächlich fundamentalen Schock. Da wollen wir mal hoffen, dass das zumindest noch glimpflich abgeht. Ich meine, da ist jetzt ja auch viel, viel geschehen. Wie siehst du denn die Maßnahmen, die ergriffen worden sind auf wirtschaftspolitischer Ebene? Da haben wir auch schon in der Vergangenheit in unserem Podcast hier ein bisschen drüber diskutiert, über Mietenstopp beziehungsweise den unterschiedlichen Bailout-Aspekten. Wie siehst du denn, wie die auf die Immobilienwirtschaft wirken? Eher insgesamt positiv, eher schwierig? Hält sich das die Waage?
Ja, also tatsächlich diese Waagehaltung, die finde ich ganz gutes Bild. Weil natürlich auf der einen Seite hast du Mieter, die massive Probleme haben, weil wenn du als Restaurantbetrieb, wenn du als Einzelhändler keinen Umsatz machst, dann kannst du auch keine Miete zahlen, es sei denn, du hast Rücklagen. Also jetzt sind viele von diesen Einzelhandelskonzepten oder Gastronomiebetriebe, die haben ja ebenfalls eine geringe Marge. Das heißt, da bleibt es ja häufig kein Spielraum für große Rücklagenaufbau. Und dementsprechend finde ich es völlig nachvollziehbar, dass man dort ein Vehikel schafft, das zu stabilisieren. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Entweder in der Form von einem Transfer, dass man denen die Mietzahlung ermöglicht. Das hat den Vorteil, dass die mögliche Marktgegenseite sozusagen nicht in ein Risiko rutschen kann. Solange die Marktgegenseite, die Vermieterseite, Eigenkapital stark ist, würde ich sagen, kann man das 2-3 Monate lang ja problemlos durch eine Mietstundung auf deren Seite schieben. Problem ist dann, wenn wir auf der Vermieterseite eine marktschwache Seite haben. Und das ist tatsächlich im Wohnungsmarkt hin und wieder der Fall. 20% schätzungsweise der Wohnungsvermieter sind ja eher unterdurchschnittliche Einkommen. Das heißt, da sind frühere Selbstständige, die haben damit ihre Rente stabilisieren wollen oder ersetzen wollen. Das heißt, damit verschiebt man das Problem und die müssen dann wieder zur Bank gehen und sagen, jetzt müssen wir das Geld zurückholen. Das heißt, das ist so eine Asymmetrie. Auf der einen Seite, klar, wir müssen diesen Mietern eine Chance geben, dass sie ein Geschäftsmodell ohne Pandemie in die Zukunft transportieren können. Hattet ihr in den Podcast davor auch sehr häufig als Diskussionsthema. Auf der anderen Seite müssen wir auch sicherstellen, dass die Vermieterseite nicht zu dem Systemrisiko werden kann, wenn die zur Bank gehen muss und sich bei der Bank sozusagen die Vermietersorgen anhäufen.
Das würde ja für staatliche Transfers sprechen. Nee. Also nicht zwischen Transfer zwischen Mietern und Vermietern, sondern eben staatliche Transfers. Und der muss sich dann, das haben wir ja schon mehrfach hier angesprochen, ich glaube, das ist ja auch unsere sozusagen Lieblingslösung des Ganzen, dann eben, der muss sich das dann halt später durch höhere Steuern wiederholen.
Ja, der einfachste Weg ist, dass Mieter und Vermieter und das jetzt in hunderten Situationen, sowohl gewerblich als auch privat, wohnungswirtschaftlich, dass die sich zusammensetzen und sagen, wir verhandeln irgendwas.
Genau.
Das wird mal funktionieren und mitunter nicht. Und wir haben das ja gesehen, wenn wir auf der Mieterseite plötzlich einen marktstarken Partner haben, wie einige große Filialisten, die auch medienwirksam durch die Gazetten gingen, dann kann das durchaus sein, dass das der marktstärkere Partner ist, genau. Wo es sozusagen erst einen Shitstorm braucht, dass der wieder einigermaßen eingefangen wird. Nur das ist dann sozusagen dann eine Rettung zweiter Art, wenn er das Geld auch wieder von der anderen Seite kommt. Also deswegen, wie Christian gerade gesagt hat, das ist so eine Balance. Man sollte auf der einen Seite versuchen, den Mieter sozusagen zu retten, wo das Geschäftsmodell funktioniert. Aber wir dürfen jetzt auch nicht übersehen, dass mitunter der Vermieter der Marktschwächere ist und möglicherweise auch der systemisch Relevante. Ja, und deswegen ist da so eine Einzelfalllösung manchmal tatsächlich gebotener.
Okay, was es natürlich komplexer macht und es schnell gehen muss. Ne? Das ist der große Nachteil. Okay, ich glaube, wir könnten noch länger diskutieren. Sicher, dass noch mehr Punkte auf der Liste im Vorgespräch standen, aber wir sind jetzt schon tatsächlich bei fast einer halben Stunde. Ich fand, es war ein tolles Gespräch. Ich habe jedenfalls viel gelernt. Ganz herzlichen Dank, Tobias.
Ganz herzlichen Dank auch meinerseits.
Wir verabschieden uns dann in die Osterfeiertage, wünschen alle frohen Ostern und das Übliche bleibt gesund und kommen dann am Osterdienstag wieder mit Ben Moll, der mit uns zunächst mal, der hat mit Co-Autoren ein sehr interessantes Papier über die makroökonomischen und Ungleichheitseffekte der Krise vorgelegt, da erste Simulationen auch schon in der Wissenschaft vorgestellt. Mit ihm wollen wir darüber reden und ganz generell über sozusagen die Effekte der Corona-Krise auf die Ungleichheit. Also bis dahin, wie gesagt, frohe Ostern, bleibt gesund.
Bleibt gesund, tschüss, nochmal ganz herzlichen Dank.
Frohe Ostern, bleibt auch gesund.
Frohe Ostern, ja.